Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich. Und wir sind ja wieder bei Wald aktuell. Und heute gibt es brandaktuelle Sachen, zum Beispiel die neue Bundeswaldinventur. Aber bevor ich mit euch darüber rede, möchte ich euch mein schönstes Walderlebnis seit langer Zeit mitteilen. Und das hatte ich bei uns im Wohnzimmer. Ja, wir wohnen ja in einem alten Forsthaus im Wald. Wir waren gerade mit Schwester von meiner Frau und dem Schwager beim Kaffee trinken und gucken zum Fenster raus. Und dann meinte meine Schwägerin, ach guck mal, was ist das für eine Katze da? Und da war da eine junge Wildkatze. Also wirklich eine halbwüchsige. Also offensichtlich noch nicht selbstständig, aber schon so ein bisschen auf der Probejagd bei uns im Garten. Und jetzt ist die Frage, erstmal, wie erkennt man überhaupt eine Wildkatze? Gar nicht so einfach. Wir haben übrigens drei Tage vorher schon mal eine Wildkatze gesehen. Da kamen wir gerade mit dem Auto durch ein Stückchen Wald, auch 2 Kilometer vor dem Forsthaus. Und da lag eine Wildkatzenmutter auf dem Rücken auf der Seite und hat ihre 2 Jungen gesäugt, die auch schon relativ groß waren. Und da haben sie natürlich dann erschrocken und sind direkt in den Wald zurückgehupft. Und also ganz eindeutig eine Wildkatze, daran erkennt man die. Fleischfarbener Nasenspiegel, das sieht man ja nicht so schnell. Aber also erstmal die große Entfernung zu den nächsten Häusern. Dann bei der Katze selber größer als normal. Verwaschene Streifung an der Seite, oben ein Aalstrich. 3 bis 5 Ringel am dann schwarz endenden Schwanz. Ansonsten so eine braun-grau-gelbliche Fellfärbung. Also es ist so das Gesamtpaket und die äußeren Umstände. Ganz genau kann man eine Wildkatze nur genetisch untersuchen oder am Schädelvolumen. Die hat nämlich ein größeres Gehirn als die Hauskatze. Und die Darmlänge ist, glaube ich, auch ein bisschen kürzer. Also die verträgt auch kein Katzenfutter, wenn man die zähmen wollte, was auch nicht geht. Auch ein typisches Merkmal. Wildkatzen werden nicht zahm. Und die sind übrigens nicht mit der Hauskatze verwandt. Also zumindest nicht so, dass die Hauskatze von der Wildkatze abstammt. Die können sich zwar mischen, und das machen sie ja theoretisch auch schon seit der Römerzeit. Seitdem sind Hauskatzen hier in der Überzahl, in der unglaublichen Überzahl. Also seit 2000 Jahren sind die Hauskatzen hier in der Überzahl. Aber offenbar ist das nicht passiert. Denn bei uns zum Beispiel ist mal vor Jahren eine Wildkatze genetisch untersucht worden. Das war also auch eine junge Katze, die war wohl verlassen. Und da hat man das Fell dann untersucht. Die ist auch in eine Aufzuchtstation angekommen. Und das Fell genetisch untersucht, ist eine reinrassige Wildkatze. Also die hat die 2000 Jahre Römerzeit in Bezug auf Vermischung, Hybridisierung gut überstanden. Bei uns sind die Wildkatzen reinrassig. Und ich habe auch schon öfter Wildkatzen gesehen, aber so junge noch nie, noch nie. Und jetzt quasi zweimal hintereinander, also es ist schon irre. Also ganz, ganz süß, habe ich auch auf meinem Insta-Account. Wenn ihr mögt, könnt ihr mal reingucken, da seht ihr das kleine Video auch dazu. Und die Wildkatzen, die Kleinen, soll man nicht mit nach Hause nehmen. Weil viele macht natürlich keiner, aber viele denken, das ist eine Hauskatze, eine Kleine, die irgendjemand da ausgesetzt hat und die miaut dann so rum, weil die Mama auf Mäusejagd ist. Und dann denken die Leute, ach Mensch, wer hat denn hier so eine Katze ausgesetzt, nehmen die mit nach Hause und stellen dann fest, Mensch, die kriege ich ja gar nicht in den Griff. Und dann stellt sich eben erst raus, es ist eine Wildkatze, dann ist es natürlich zu spät. Das wäre schade. Wildkatzen übrigens waren hier mal vom Aussterben ganz stark bedroht. Vor so 30 Jahre her, da war mal jemand von so einem Wildnisbüro im Auftrag der Landesregierung, also Rheinland-Pfalz. Und der hat uns damals erzählt, das hat sich mir eingebrannt, dass es in Mitteleuropa nur noch eine genetisch intakte Population gibt, die muss halt groß genug sein, so plus minus 400 Tiere. Wenn die kleiner sind, die Population, dann treten halt Inzuchteffekte auf. So hat er uns das erzählt. Und da gab es eben noch so rund 400 Tiere, Eifel-Hunsrück in der Region und 200 in Schottland. Und es gab, der Rest sind so kleinere Inselvorkommen gewesen. Mittlerweile ziehen wieder Tausende von Wildkatzen ihre Bahn in Deutschland. Und insgesamt in Europa, der Bestand ist stabil, wird auch nicht mehr als gefährdet eingestuft. Das ist ein Riesenerfolg. Trotzdem sind Wildkatzen nach wie vor selten. Ne? Sind alleine, also es gibt ja auch Tiere, die von Natur aus selten sind. Und Wildkatzen haben halt riesige Reviere, die können zig Quadratkilometer groß sein pro Katze. Ne? Sodass es in riesigen Wäldern eben nur ganz wenige Wildkatzen gibt, obwohl diese Wälder quasi voll besetzt sind mit Wildkatzen, ne? Weil die halt so viel Platz brauchen. Aber gut, so viel mal vorneweg. Erstmal ein sehr schönes, schönes Walderlebnis. Also sehr aktuell, passt ja zu Wald aktuell. Dann habe ich aber was ganz Aktuelles mitgebracht aus der Forstpolitik gewissermaßen, beziehungsweise aus der Wissenschaft. Das ist die Bundeswaldinventur. Die ist nämlich jetzt draußen. Und während ich das hier aufnehme, ist sie noch nicht ganz draußen. Aber die Zeitschrift Spektrum, Spektrum der Wissenschaft, also spektrum.de, die haben die vorab bekommen. Ich übrigens über eine andere Quelle auch schon. Und bis der Podcast dann ausgestrahlt wird, die Folge, wisst ihr ja, dauert das immer ein kleines, klein bisschen. Und deswegen seid ihr dann aber quasi mit in den aktuellen Schlagzeilen. Wenn ihr sowas lest, kennt ihr dann schon direkt die Hintergründe. Ja, die Bundeswaldinventur. Die wird alle 10 Jahre gemacht. Ah nee, ich fange mal mit der Schlagzeile an. Die Schlagzeile ist, warum der Wald als Klimaschützer ausfallen wird. Der Wald ist ja fest eingepreist als Kohlenstoffsenke. Bäume nehmen CO2 auf, bauen es ein und so weiter. Als Kohlenstoffsenke fest eingepreist im Pariser Klimaschutzabkommen. Und Deutschland muss pro Jahr 25 Millionen Tonnen Speicherleistung des Waldes dazu rechnen. Also verlässt sich drauf, dass der Wald 25 Millionen Tonnen pro Jahr rausfischt aus der Luft. Weil ansonsten die Sektoren, die man nicht so einfach klimaneutral machen kann, ich sag mal sowas wie Betonherstellung oder so, also Zementherstellung, um sowas auszugleichen. Und diese Aufnahme hier, erzähle ich euch gleich mal, wie die gemacht wird, aber die hat jetzt aktuell ergeben, die deutschen Wälder sind zu einer Kohlenstoffquelle geworden. Die speichern nichts mehr ein, die stoßen Kohlendioxid aus. Das ist wirklich alarmierend. Und wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Wir gucken uns vielleicht erstmal an, wie wird das aufgenommen. Die Bundeswaldinventur, das ist eine Stichprobeninventur. Also da wird an bestimmten ausgewählten Punkten werden bestimmte Dinge aufgenommen. Da kommt, also ne, da wird ein Punkt, der wird eingemessen, der wird jedes Mal nach den 10 Jahren wieder aufgesucht, sodass man über die Jahrzehnte immer dieselben Punkte hat. Und dann gucken kann, was hat sich da verändert und das rechnet man dann statistisch hoch. Und da werden kleine Bäumchen aufgenommen in einem sehr engen Radius von wenigen Metern und dann geht man immer weiter weg von diesem Mittelpunkt und dann nimmt man nachher nur noch die großen Bäume auf. Vor allem geht es dabei um Holz. Also in der Aufnahmeanweisung heißt Waldboden zum Beispiel Holzboden. Da denkt man eher an so einen Tanzboden im Kirmeszelt oder so oder hier Oktoberfest-Bierzelt. Also Waldboden heißt Holzboden. Es ist aber eine Waldinventur und keine Holzinventur. Also eigentlich müsste das Ding Bundesholzinventur heißen. Ne, es wird auch Derbholz aufgenommen. Ne? Derbholz ist bis 7 Zentimeter. Also Bäume, die ein Brusthöhenmesser von weniger als 7 Zentimeter haben, werden in einer bestimmten Entfernung nicht mehr aufgenommen. Also es geht im Übrigen auch nur um die oberirdische Biomasse. Und bis zur Hälfte oder auch noch mehr, darüber gibt es nur Schätzungen, ist unterirdisch. Also es wird nicht geschaut, was machen denn die Pilze, was macht der Humus, was machen die Bakterien und so weiter. Also Wald ist ja nicht nur Bäume, sondern es wird auf Bäume geschaut und dort speziell auf Holz. Na ja, aber immerhin, wir haben diese Inventur, da kann man ja was mitmachen. Wenn da Trends auftreten, dann lässt sich das ja auf das übrige Ökosystem übertragen. Also wenn irgendwas abnimmt dort bei den Bäumen, dann kann man daraus folgern, dass auch andere Sachen aus dem Lot geraten. Ja, und nach dieser Bundeswaldinventur, also wir bleiben nochmal bei der Aufnahme, es werden teilweise auch genetische Proben genommen. Da habe ich jetzt noch keine Auswertung vorliegen, was sich da so getan hat. Aber was eben jetzt klar wird, natürlich durch die Borkenkäfer-Situation der vergangenen Jahre. Es ist seit 2017 der deutsche Wald zu einer Quelle für Treibhausgase geworden. Und eigentlich, wir haben ja junge Wälder. Also die Bäume sind durchschnittlich deutlich jünger als 80. Und Bäume können ja, weiß ich nicht, 500, weiß man gar nicht so genau, aber sagen wir mal 400, 500 Jahre locker werden. Auch die Hektar Vorräte, mit denen man rechnet leider ja nur in Holzvorräten, sind ja 2 bis 3 oder 4 Mal sogar weniger als in einem Urwald. Das heißt umgekehrt, wenn wir die Wälder alt werden ließen, könnten sie gigantische Mengen an Treibhausgasen einspeichern. Aber das tun sie ja nicht mehr, ganz im Gegenteil, ne? Ausweislich dieser Inventur. Und das ist wirklich erschreckend. Jetzt kann man, das ist ja der Klassiker, der Reflex, der Klimawandel. Ne? Das sind ja nicht die Leute schuld, die jeden Tag draußen mit den Maschinen rumfahren und Bäume absägen, sondern es ist der Klimawandel. Da muss man sagen, naja, also es ist natürlich auch der Klimawandel, weil der bringt diese naturfernen Plantagen, vor allem eben Fichte, aber auch zunehmend Kiefer, zum Absterben. Und der bringt auch runtergerockte Buchenwälder zum Absterben. Ne, haben wir gerade noch mal schöne Luftbildaufnahmen gesehen. Intakter Buchenwald, gut durch den Sommer gekommen. Dieses Jahr nebendran, stark aufgelichteter alter Buchenwald, sterben die Bäume ab. Das bewertet diese Bundeswaldinventur ja nicht. Ne, so, und jetzt natürlich die Ableitenden. Ich kenne die Reaktion noch nicht. Ich sage sie einfach mal vorher für den Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint. Typische Abwehrreaktion ist, das ist der Klimawandel, wir bauen den Wald um, das braucht seine Zeit, bla bla bla. Naja, also es werden ja die Biomassevorräte, oberirdische Biomasse aufgenommen, auch das Totholz. Und das Totholz wird zwar mehr, logischerweise, weil so viele Fichten absterben und ein Teil bleibt ja auch im Wald, aber ein ganzer Teil dieser Fichten wird abgeräumt. Und zwar im Kahlschlagsverfahren, riesige Kahlschläge, auf denen alles abgeräumt wird. Und da ist die Holzmasse bis auf ein paar Stümpfe, die werden übrigens auch noch vermessen, so ein bisschen verzweifelt, um noch ein bisschen Totholz zu messen. Aber es ist fast alles weg. So, und das senkt natürlich dann den Durchschnittswert. Wenn ich das drin gelassen hätte, das tote Holz, dann hätte ich ja viel, viel, viel mehr Totholz in der Bilanz und damit auch oberirdische Biomasse und damit zumindest temporär gespeicherten Kohlenstoff. Aber der ist ja jetzt weg. Der ist übrigens, wenn der verbaut wird oder so, das kommt ja auch häufig, der Reflex, ja Moment, selbst wenn in Summe nichts mehr eingespeichert wird, aber das Holz, was wir gefällt haben, wird ja in langlebigen Produkten verbaut. Naja, das stimmt ja nicht so wirklich. Es gibt langlebige Produkte, ne, Hausbau zum Beispiel, solche Sachen, aber das sind vielleicht 15% der Holzprodukte. Der Rest ist mittelfristig, ne, so wie Möbel oder so im Kreislauf. Und das allermeiste, 50, 60 und sogar noch mehr Prozent, sehr, sehr kurzfristig wird direkt oder nach einer kurzen Verwendung verbrannt. Ne, also im Großteil, also über die Hälfte, des Holzes, was verbraucht wird, wird sofort verbrannt. Also da wird nichts gespeichert, das CO2 wird direkt freigesetzt, mehr oder weniger. Also so sieht die Situation draußen aus. Und jetzt könnte man sagen, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, ja, das ist der Borkenkäfer, also der Klimawandel, der Borkenkäfer. Deswegen haben wir die großen Kahlschläge. Also Borkenkäfer haben keine Motorsäge, Teil 1. Und das Zweite ist, es wird ja in den gesunden oder halbwegs gesunden Waldbeständen auch weiter munter fröhlich Holz eingeschlagen. Das hätte man ja sein lassen können, um das zu kompensieren, diesen Ausfall auf den anderen Flächen. Da ist ja viel zu viel genutzt worden. Also könnte man ja den Frischholzeinschlag reduzieren. Ja, natürlich schreit dann die Holzindustrie, das weiß ich auch. Aber im Zweifelsfall, ohne Wald wird Deutschland mit so vielen Menschen nicht mehr bewohnbar sein. Das ist mal Fakt. Und im Zweifelsfall reduzieren wir die Verwendung von kurzlebigen Holzprodukten oder die Verbrennung. Es geht mir gar nicht um den Hausbau. Das sind ja wirklich langlebige Produkte. Aber wenn wir die Verbrennung, Hackschnitzelheizungen in Kraftwerken und solche Geschichten, aber auch, ja, ich weiß, das tut weh, die Ofenfeuerung zu Hause ist halt leider auch nicht klimaneutral, sondern eben das Gegenteil. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da muss man dann leider reduzieren. Es geht ja nicht ums Abschaffen, es geht ums Reduzieren. Es geht ums Kompensieren dieser großen Ausfälle. Das hat man aber größtenteils nicht getan, ne, sondern hat munter weiter eingeschlagen. Ihr seht das zum Beispiel bei den Laubwäldern, die das ja grundsätzlich gut überstehen. Aber die überstehen es halt immer schlechter, je kräftiger ich einschlage. Und dadurch, dass immer weiter Holz eingeschlagen wird, dort teilweise wirklich ohne jede Not, ne, da muss ja keiner irgendwas retten. Nein, ganz im Gegenteil, das macht Wald ganz perfekt selber. Aber weil immer weiter Holz auch dort eingeschlagen wird, ist die eingespeicherte Biomasse auch dort immer weiter reduziert worden. Ja, und das Resultat der ganzen Geschichte ist, der Wald wird zu einer CO2-Quelle. Also nochmal, sollten 25 Millionen Tonnen sein, die der Wald bilanziell einspeichert für andere Zweige, die das nicht so gut können. Also zusammen mit Mooren. Die Moore habe ich jetzt ganz vergessen, aber die legen nicht pro Jahr so viel zu. Die speichern, Moore speichern gigantische Mengen an Kohlenstoff, aber lagern nicht so flott ein wie Wald. Also jährlich im Durchschnitt Wälder und Moore zusammen 25 Millionen Tonnen und bis 2045 sollten es sogar 40 Millionen Tonnen pro Jahr sein. Ne, das funktioniert halt nicht mehr. Und die Frage ist, kann man das noch stoppen? Ja, das weiß keiner. Also es sieht so aus, als ob das eher sich beschleunigt, ne, das Absterben der Fichtenplantagen. Also meine Prognose ist, das haben aber mittlerweile auch schon andere aufgegriffen, ist, dass die Fichte innerhalb der nächsten 10 Jahre verschwindet. Da werden also noch viel größere Mengen an toten Bäumen anfallen. Und wenn Forstwirtschaft das so weitermacht wie bisher, also die sofort alle fällt und aus dem Wald schafft und verwertet und verbrennt und keine Ahnung was, dann wird dieser Kohlenstoff ja auch noch freigesetzt. Und dazu kommt, das hat die Bundeswaldinventur leider nicht berücksichtigt, der Bodenkohlenstoff. Das ist ja ungefähr nochmal die Hälfte, ne? Je nach Aussage, die man dann findet, der gast ja jetzt auf diesen sich erwärmenden Böden auch aus. In großem Umfang. Da kann man so grob eben sagen, ungefähr nochmal dieselbe Menge, was da oberirdisch verschwindet, verschwindet aus unterirdischen Treibhauslagern, so sage ich es mal, Treibhausgaslagern auch nochmal. Also unterm Strich fällt der Wald für, ja, möglicherweise für Jahrzehnte aus als Kohlenstoffspeicher. Was kann man tun? Wir wollen ein bisschen nach vorne gucken. Was kann man tun? Also dieses Thema, wir müssen den Wald umbauen, übrigens mal ganz nebenbei. Ich habe ja lange ein Forstrevier geleitet. Das haben wir schon Anfang der 90er Jahre angefangen. Also ich würde ja heute nicht mehr Wald umbauen. Das macht man nicht. Das macht der Wald selber. Aber ich bin ja noch so ein bisschen anders gepolt gewesen damals als konventioneller Förster. Habe, das ist jetzt auch kein Schwerverbrechen, Buchen in Fichten gepflanzt. Sowas bezeichnet man ja als Waldumbau. Und damit war ich, und wir waren sehr nadelbaumlastig in meinem Revier, innerhalb von 10 Jahren fertig. Also so im Jahr 2000, 2001 war das erledigt, der Waldumbau. Also das ist jetzt auch schon 24 Jahre her. Und wenn Leute sagen, ja, das geht so langsam, wir brauchen Zeit, dann muss man sagen, hey, das wird jetzt seit vielen Jahrzehnten diskutiert, das ist dann nicht gewollt. Gekonnt hätte man das. Ne? Also das ist halt, wir werden das jetzt wieder hören die nächsten Wochen, das Lamentieren der Forstlobby. Die haben immer weiter die Nadelholzkarte gezogen, Nadelholz-Junkies, wir brauchen Nadelholz und weiter. Und es wird ja bis heute gepflanzt. Ne? Das wird bis heute, da nimmt man halt keine Fichte, nimmt man Douglasie. Es wird immer weiter gemacht. Und jetzt sieht man das, wir haben auf einmal mitten in Deutschland einen Totalausfall einer CO2-Senke, die für unsere ganzen Kalkulationen, aber natürlich auch fürs Klima, also die Kalkulationen dienen ja dem Klimaschutz, für den Klimaschutz ist das eine Riesenkatastrophe. So, was kann man denn jetzt tun? Was kann man tun? Das ist relativ einfach. Man tritt beim Holzeinschlag jetzt mal gewaltig auf die Bremse. Das wäre der erste Teil, dass wir die noch existierenden Laubwälder jetzt endlich schonen. Erstens speichern die dann mehr Kohlenstoff, aber wir reduzieren es ja im Moment völlig auf die Kohlenstofffunktion. Solche Wälder widerstehen auch dem Klimawandel viel besser, sind in Bezug auf die Artenvielfalt viel besser aufgestellt. Und es sind auch schönere Erholungswälder ganz nebenbei. Also die Wälder würden dadurch massiv gewinnen und die Industrie müsste sich gar nicht so groß umstellen, sondern wir würden bei der Verbrennung eingreifen und zum Beispiel keine neuen Holzheizungen mehr fördern. Das wäre doch mal was. Ne? Es wird sowieso alles teurer und mit Pellets wird man in 10 Jahren kaum noch heizen können. Ich prognostiziere mal, dass man die dann kaum noch kaufen kann. Ne? Denn wenn die Fichten- und Kiefernplantagen mal weg sind, das ist über die Hälfte der Waldfläche in Deutschland, dann wird man das nicht mehr kaufen können, weil die ganzen Holzverarbeiter sagen, hey, wir brauchen einen Rohstoff, wir zahlen einfach ein bisschen mehr und bieten die Pellethersteller einfach aus. Und dann sagt man, ja, wir importieren das aus dem Ausland. Hey, das passiert überall auf der Erde mit den Wäldern. Wir sind doch keine Insel. Und leider wird überall nach demselben System gewirtschaftet. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, aber wir müssen nicht aus Deutschland holen, dann importieren wir es aus dem Ausland und da ist alles viel schlimmer. Nein, also im Ausland wird das auch nicht mehr gehen. Da brechen die Wälder genauso zusammen, weil sie auch übernutzt werden. Skandinavien ist ja ein Klassiker. Wenn ihr dahin mal in Urlaub fahrt, das ist ja grauenhaft, was sie da veranstalten. In Kanada ist das so, in Russland ist das so. Es ist eigentlich völlig wurscht, wo man hinguckt. Überall dasselbe. Und wir müssen es reduzieren, ne? Und wir haben ja alternative Heizmittel. Also wenn wir den Wald erhalten wollen, als, ihr kennt das aus anderen Podcast-Folgen, als Regenmacher, als Kühlanlage im Winter, im Sommer, ne? Da haben wir, es gerade noch mal hier für unseren Wald, unser Urwaldprojekt von der Waldakademie gesehen, die aktuellen Satellitendaten, es ist wirklich im Sommer 10 Grad kühler im Durchschnitt in den alten Buchenwäldern als draußen auf der Wiese, ne? Also die können es irre runterkühlen. Ne? Und das sind diese ganzen Dinge. Wenn wir das erhalten wollen, das müssen wir. Weil umgekehrt, wenn die im Weiter verschwinden, diese Wälder, dann wird es hier überproportional wärmer und trockener im Vergleich zu anderen Ländern in Zeiten des Klimawandels. Das kann man nicht wollen. Also diese Bundeswaldinventur, wir haben es leider auch so kommen sehen. Man guckt ja, also wir, sage ich immer, unser Netzwerk an Leuten, von denen ich das ja auch zugespielt bekommen habe, wir haben es kommen sehen, das war klar, das musste, alles andere wäre merkwürdig gewesen. Und ja, bums, so ist es jetzt auch, dass das Märchen nachhaltige Holznutzung ist jetzt leider beendet. Und jetzt müssen sich alle mal auf den Hosenboden setzen, Farbe bekennen und den Wald wieder in den Vordergrund stellen und nicht die Holzernte. Hat übrigens das Bundesverfassungsgericht ja schon zweimal gefordert, schon vor vielen, vielen Jahren, dass in den öffentlichen Wäldern, das ist die Mehrzahl der Wälder, die Holzernte gar nicht im Vordergrund stehen darf. Ne? Aber gut, das war jetzt Bundeswaldinventur. Wir schauen nach vorne. Das ist ein Weckruf und da muss jetzt was passieren. Und ich glaube, da wird auch was passieren. Vielleicht ist das die Wende draußen für den Wald. Ne? Die Waldwende, auf die wir lange gewartet haben, dass man jetzt sieht, jetzt fährt alles gegen die Wand und jetzt bitte geht sanfter mit dem Wald um. Was sehr schön da reinpasst, wir hatten letzte Woche die feierliche Eröffnung des neuen Studiengangs Sozialökologische Waldbewirtschaftung. Herzlichen Gruß an alle Studierenden, die jetzt zuhören. Ich weiß, dass einige den Studiengang sich da eingeschrieben haben, weil sie diesen Podcast hören. Das finde ich natürlich besonders schön. Da hatte ich ja mal Werbung gemacht für den Studiengang. Es hat 4 Jahre gedauert. Er sollte immer wieder abgesägt werden. Passt so zum Thema Holz, die Metapher, seitens der Forstbranche. Also wirklich teilweise bis 2 Wochen vor Beginn der Einschreibungen. Also es war furchtbar. Aber der Studiengang ist da. Steffi Lemke, die Bundesumweltministerin, hat ihn eröffnet feierlich. Und es war wirklich klasse. Es ist toll, dass er an der Hochschule Eberswalde gelandet ist. Dort, wo bis 1922 genau in diesem Sinne gelehrt wurde. Und das ist die neue Generation, ne, die was verändern wird. Und alleine durch die Existenz dieses Studiengangs wird, man merkt es ja schon, in der Branche massiv Druck ausgeübt, sich zu verändern. Weil wenn das der ökologische Studiengang ist, was sind denn dann die anderen? Ne? Hm? Genau. Okay, also es geht jetzt mal erstmal richtig nach unten. Wir sind in der Achterbahn, ne? Bundeswaldinventur, der deutsche Wald wird zur Kohlenstoffquelle und zwar wahrscheinlich für lange, lange Zeit. Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen. Und wir müssen uns fragen, ob unser Personal dort draußen nicht mal etwas regelkonformer arbeiten sollte, weil so kann es nicht weitergehen. Ich bin mir auch sicher, so wird es nicht weitergehen. Und es kommen eben auch jetzt junge Leute mit einer angepassteren und ich finde verbesserten Ausbildung, spätestens dann eben in 3 Jahren nach draußen. Und dann schauen wir mal, dass wir gemeinsam die Forstwelt ein bisschen verändern. Gut, dann kommen wir auch jetzt nochmal zu euren Zuschriften. Ich hatte ja mal gefragt, ob euch das zu viel, zu wenig, keine Ahnung was ist, ob wir das ändern sollen. Es gab jetzt nicht allzu viele Rückmeldungen, aber ein paar, die sagten, nö, das ist schon ganz in Ordnung. Und es sind halt immer wieder auch sehr, sehr interessante Fälle dabei. Und ich starte mal und mache mal gerade das E-Mail-Postfach auf. Die erste E-Mail kommt von Jutta, die hat nochmal zu dem Waldbrand am Brocken, Waldbrandgefahr gesprochen. Da war anscheinend wieder eine Radiomeldung, dass die Hauptbrandgefahr von dem vielen Totholz am Brocken ausgeht. Das ist natürlich Quatsch. Es liegt an Brandstiftung. Ne? Das ist die Hauptgefahr für Waldbrände. Das ist so eine Strohmann-Diskussion, dass man das auf Totholz reduziert. Fichte brennt übrigens auch lebendig, wenn sie trocken ist. Also wenn es im Sommer trocken und heiß ist, sehr, sehr gut. Also das Totholz ist nicht der Grund, aber das kennt ihr ja schon. Dann haben wir noch eine Anfrage von Sebastian, eine kleine Gartenbaufirma. Da geht es um Klimagehölze und welche Art man davon im Privatgarten pflanzen kann. Da kann ich nur sagen, alle heimischen Baumarten. Punkt. Ich würde keine nicht heimischen, also dort heimischen, also heimisch hat nichts mit übrigens mit national zu tun. Das wird ja häufig auch gerne in diesen Kreisen, also nicht in euren Kreisen hier, Gartenbaumschulen oder so, sondern in Forstkreisen so, wie heißt denn das? Da gibt es einen Fachbegriff dafür, Speziesismus oder so. Also korrigiert mich bitte, wenn das besser wisst. Also so wie Homophobie oder so gibt es Speziesismus, also so wie Rassismus auf Arten bezogen. Nee, also darum geht es gar nicht. Bäume kennen ja keinen Nationalstolz oder es gibt auch keine deutschen Bäume, sondern standortheimisch heißt, genau auf dieser Stelle würde das von Natur aus wachsen. Das kann 300 Meter weiter wieder was ganz anderes sein, hat also nichts mit Nationalismus zu tun. Also oft wird so ein bisschen so eine Karte gespielt, man sagt, Leute, doch nicht im Naturschutz bitte. Also standortheimische Bäume, die dort gerne wachsen würden. Ja, und was das bei dir genau ist, weiß ich nicht, aber was immer geht, das ist, weil es ist ja keine Waldatmosphäre mehr. Ein Garten ist heißer als Wald, ist trockener als Wald, ne, weil es Offenland quasi ist. Da geht immer gut Feldahorn, Elsbeere, Speierling, Vogelbeere, Zitterpappel, ne, sowas. Kann man da Hainbuche auch, natürlich auch Eiche. Also da gibt es eine ganze Reihe von Bäumen, die da gehen. Dann kommt eine weitere Frage von Nikolas und zwar zum englischen Garten. Da hast du einen Baum gesehen, der praktisch komplett von Staub-Sägemehl überzogen war. Was das ist? Ganz einfach, das ist Insektenkacker. So würde ich es mal Kindern erklären. Du hast auch ein Foto dazu geschickt, das sieht man sehr schön. Überall kleine Einbohrlöcher, ja, und Holz, also Totholz ist sehr trocken. Es ist echt ein Kunststück, wie die da genug Feuchtigkeit rauskriegen, um überhaupt zu überleben. Die brauchen ja auch teilweise jahrelang, weil das echt ein harter Job ist, sowas zu fressen. Und weil man keine Feuchtigkeit verlieren kann, muss man ganz ehrlich sagen, ist das große Geschäft staubförmig. Das ist mal wirklich was. Muss ich wenigstens den Po nicht abputzen. Und deswegen sind solche Totholzstämme wie so bemäht. Ich liebe das bei Waldführungen, die Leute mal drüber fühlen zu lassen. Guck mal, wie fühlt sich das an? Ah, super. Dann sage ich, ja, das ist Insektenkacke. Oh, finden sie dann meistens erstmal ein bisschen komisch. Könnt ihr auch für euren nächsten Waldspaziergang nutzen. Und weiter geht's mit Flo. Er hat ein Schild gefunden, da steht drauf, ein Hektar Mais bindet den CO2-Ausstoß von 60.000 Kilometer Autofahrt. Das ist natürlich Quatsch mit Soße. Ne? Dazu haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gehabt mit Professor Grünwald von der TU Dresden. Die messen über Ackerland die Atmung der Ökosysteme und in Gesamtbilanz gasen gerade solche Maisäcker CO2 aus. Das sind keine CO2-Senken. Das ist ja der Sinn dieses Ausspruchs oder dieses Schild, ne, dass diese Hektar Mais den CO2-Ausstoß von 60.000 Kilometer Autofahrt bindet. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Ne? Das sind Fake News. Wissenschaft sagt dazu was anderes. Dazu haben wir aber hier schon eine Podcast-Folge gehabt. Dann haben wir noch mal eine Frage von Katharina zum Thema Vogelfutter. Wie man die Vögel vernünftig füttert, das ist hier gerade in diesem Podcast heiß diskutiert. Liebe Katharina, ich habe keine endgültige Aussage dazu. Klar, wenig Fettfutter im Sommer, viel artgerechtes Futter, aber das ist, kommt natürlich darauf an, was für Vögel bei dir im Garten sind. Ich kann nur sagen, wie ich es mache. Ich hänge Meisenknödel auf, hochwertige von der Qualität her, wo auch Insekten drin sind, irgendwelche Sämereien. Dann gibt es nochmal extra Sämereien und dann gibt es auch noch einen Erdnussspender und so weiter und so fort. Das wird aber heiß diskutiert. Da gibt es einfach zwei Lager. Ich bin da immer noch nicht ganz durch. Unser Ornithologe, der Jonas hier an der Waldakademie, sagt, das ist so okay. Dem vertraue ich auch. Aber da gibt es, wie gesagt, ganz viele verschiedene Meinungen dazu. Maximilian hat Schrott im Wald gefunden aus Sowjetzeiten. Da sieht man irgendwie so hier so, wie heißen die, Baustahlmatten, sowas zwischen Steinen oder Beton. Und wer ist dafür verantwortlich, das zu entsorgen? Also ich kenne jetzt nicht die Vorschriften aller Bundesländer. Ich vermute mal, aber dass das überall relativ ähnlich ist. Also bei uns ist es so, dass auf Privatgrundstücken für die Müll-, also Abfallentsorgung, die Kreisverwaltung, der Landkreis zuständig ist. Die Kommunen müssen das selber bezahlen und auch der Staat. Aber im Privatwald muss das bei uns die Kreisverwaltung bezahlen. Das ist zumindest mein letzter Stand. Und ob das überall so ist, weiß ich nicht. Aber das kann man ja einfach mal nachfragen. Und der Dirk hat eine Frage zum Jakobskreuzkraut. Das ist ja diese Pflanze, die so super giftig ist. Da macht die Leber kaputt. Ich weiß gar nicht, wie diese Alkaloide heißen, die produziert. Das ist auch völlig wurscht. Die sieht so fahlgelb aus. Die Stiele sind so lila, so leicht lila Farben. Die hat übrigens, das passt vielleicht ein bisschen dazu, genau 13 Blütenblätter. Ja, da kann man die auch ganz gut unterscheiden. Sieht man mittlerweile überall in den Wiesen oder an Straßenböschungen. Und die sind halt giftig, zum Beispiel für Pferde. Also auf unserer Pferdeweide rupfe ich die auch raus. Aber vom Bekämpfen würde ich eigentlich ungern sprechen. Ich meine, das ist eine heimische Pflanze. Es gibt auch spezialisierte Insektenarten. Zum Beispiel gibt es eine hochspezialisierte, das ist der Jakobskreuzkrautbär. Der hat die Raupen, die sind so schwarz-orange geringelt, so in Warnfarbe, weil der frisst dieses giftige Jakobskreuzkraut und wird dann dadurch selber giftig, nämlich für Vögel. Und nach dem Motto, fress mich nicht, sonst bist du tot. Und diese Insekten würde man ja dann mit beseitigen. Also ich bin im Hin und Her gerissen, ne? Da sieht man schon, nutzt die Haltung, ist ja Pferdehaltung, kontra Naturschutz. Ne? Und von der, jetzt gehen wir noch eine Schleife weiter zurück. Eigentlich würde auf der Pferdeweide ja ein Urwald wachsen. Ne? Also es ist ja alles schon so ein bisschen durcheinander. Also das Jakobskreuzkraut wird viel verteufelt. Es ist halt ein Störenfried für unsere Haustiere. Ne? So kann man es einfach runterbrechen. In der Natur hat das sicher seine Anhänger, wie zum Beispiel diesen Jakobskreuzkrautbär. Dann haben wir eine Frage zur Streuobstwiese von Lukas. Lukas, du weißt nicht, was du da genau machen sollst, weil du hast da was geerbt und brauchst aber gar nicht so viele Obstbäume. Was sollst du da pflanzen? Was sollst du machen lassen? Was würde ich in deiner Situation tun? Ich würde mal fragen, ob ich das nicht zu Wald machen darf. Ne? Das kann man beantragen. Änderungen in Bodennutzungsart. Also bei uns machen sowas die Forstämter, anderswo vielleicht die Kreisverwaltung. Dann hört man mal, ob man das darf. Streuobstwiesen sind meines Erachtens völlig überbewertet. Das ist eine Kulturform, das ist eine Nutzungsform der Obstgewinnung. Das ist zugegebenermaßen eine sehr naturschutzkonforme Lebensmittelgewinnung, aber ich sage mal nur ein Beispiel, eine Mangoplantage in Brasilien, so naturgemäß sie auch bewirtschaftet wird, ist ja nicht per se etwas Schützenswertes. Schützenswert ist ja dort der Regenwald und bei uns sind das alte Buchenwälder, also Urbuchenwälder mit ganz vielen Baumarten, aber eben nicht Apfelbäume, die im lockeren Abstand auf eine Wiese gestellt werden. Ne? Das ist jetzt nicht der Hauptfokus, auf den man sich bei der Landwirtschaft fokussieren soll. Wie gesagt, es ist eine sehr naturverträgliche Nutzungsform oder Möglichkeit der Lebensmittelproduktion, aber es ist halt kein Naturschutz. Ne? Das muss man halt ein bisschen unterscheiden. So, Matthias hat einen Vorschlag. Ja, weiß ich nicht, ob muss ich mal mit der RTL-Plus-Redaktion besprechen. Ein Wunsch, diese Waldatmosphäre mal auf eine ganze Sendung auszudehnen. Da muss ich mal fragen, ob wir da eine Sonderfolge machen können. Streng genommen müsste ich das dann mal auch bei mir im Wald aufnehmen, damit das abwechslungsreich ist und auch wirklich original sozusagen. Zweites Thema, Fleischkonsum bei Haustieren. Ja, das ist heiß umkämpft. Also bei Haustieren, Hunde, Katzen, die werden ja mit Fleisch ernährt. Und brauchen auch gigantische Fleischmengen. Das sind ja Dutzende Millionen von Tieren in Deutschland, die mit Fleisch gefüttert werden. Und ich weiß, also wenn wir das Fass aufmachen würden, dann ist jegliche Diskussion nicht mehr möglich. Ich kann das auch gut verstehen. Das Thema Haustiere ist ein heißes Eisen. Wir haben ja selber, wie gesagt, zwei Pferde, zwei alte Ziegen. Die stehen auf einer Weide, wo eigentlich Bäume stehen könnten. Ne? Also das ist nicht umweltfreundlich. Ne? Und trotzdem liebe ich diese Tiere. Und würde sie jetzt nicht töten. Also wir werden jetzt keine neuen anschließend nochmal bekommen, aber das hat eher andere Gründe. Ich finde es halt schon schön, wenn man mit Tieren zusammenleben kann, weil das einen ganz anderen Zugang zur Natur gibt. Aber das ist ein Problem, du hast es angesprochen. Wobei man Hunde zumindest auch vegetarisch ernähren kann. Ne? Da gibt es Möglichkeiten, das umzustellen, falls man mag. Aber gut, wie gesagt, das ist ein Spezialthema. Da bin ich auch gar nicht mehr so drin, weil wir keinen Hund mehr haben. Okay, weiter geht's mit einer alten Kastanie. Diese Kastanie, die treibt nach einem kräftigen Rückschnitt, den die Gemeindeverwaltung anscheinend da gemacht hat oder wer auch immer, kräftig wieder aus. Und zwar auch jetzt im Herbst, wo wir sagen, ja, das ist der typische Fall von einem Baum, dem man die Ernährungsmöglichkeiten stark zurechtgestutzt hat und der jetzt einfach tierisch Kohldampf hat und merkt, ich komme so nicht über den Winter. Ne? Das ist der pfeift aus dem letzten Loch und muss schnell nochmal Zucker tanken. Das sind Bäume, die im Herbst jetzt austreiben und dann auch blühen. Das Blühen können die sich halt nicht verkneifen. Die können nur austreiben oder nicht. Und eine zweite Frage war, im Umkreis eines Pflaumenbaums treiben lauter kleine Pflaumenbäume aus. Ob ihr die irgendwo hin versetzen dürft, würde ich aus zwei Gründen nicht machen. A, es ist nicht erlaubt. Ihr könnt nicht einfach Bäume auf ein anderes Grundstück pflanzen. Ne? Das könnten sonst umgekehrt die Nachbarn bei euch auch machen. Und das zweite ist, das sind gerade beim Pflaumenbaum in aller Regel gar keine neuen Bäume, sondern das ist derselbe Baum, der aus den Wurzeln neue Triebe bildet. Der versucht einfach, noch mehr Stämme zu machen. Also ein Baum kann, gerade solche Bäume, die solche sogenannte Wurzelbrut bilden, können viele Stämme haben, über hunderte von Quadratmetern verteilt. Also der größte Baum dieser Welt ist ja Pando in den USA. Das ist eine Zisterpappel, die ist, glaube ich, 0,4 Quadratkilometer groß. Mit 47.000 Stämmen. Also das ist so der Rekordhalter in der Hinsicht. Aber so ein Pflaumenbaum macht das ganz typischerweise eben auch im kleineren Kreis. Also wenn du das da abstechen wolltest, dann würdest du den Pflaumenbaum beschädigen, den der da unten drin sitzt und einfach nur noch ein bisschen Zusatzzucker bilden will. Die nächste Mail kommt von Fabian und zwar nicht per E-Mail, sondern per Postkarte. Auch ganz süß. Und du schlägst vor, noch mal das Thema Fledermäuse zu behandeln, weil die auch ganz wichtig sind im Wald. Cooles Thema. Also ich sehe natürlich häufiger Fledermäuse, habe mich auch mal intensiver damit beschäftigt. Ja, da können wir was mal dazu machen. Ich überlege nur gerade, ob ich da mal jemand einlade, der oder die da speziell sehr gut drüber Bescheid weiß. Weil das, was ich weiß, ist zwar auch schon interessant, aber da bin ich jetzt nicht spezialisiert. Ich nehme es mal mit auf. So, dann haben wir eine Frage von M. zum Thema Bäume, kleine Bäume in der Stadt, die Eichhörnchen aussäen und Nüsse und Eicheln und so weiter verbuddeln, kleine Bäumchen rauskommen, ob man die irgendwo einpflanzen darf. Auch da, wie vorhin schon die Antwort, nee, darf man nicht. Ne? Also man kann jemanden fragen, das geht doch natürlich schon. Aber einfach irgendwo reinpflanzen darf man nicht. Ist gut, lassen wir mal die Kirche im Dorf, wenn ihr das macht, ist das A, ökologisch kein Drama und B, also wenn es heimische Bäume sind und ihr pflanzt sie in den Wald, also ihr dürft es nicht, sagst ganz klar dazu. Nur wenn ihr das macht, speziell bei Buchen und Eichen oder Hasel, ist das sicher kein Drama. Walnüsse sieht schon anders aus, die kommen ja gar nicht von hier. Ne? Ich glaube, der letzte Walnuss-Urwald, der steht in Kirgisistan. Mhm. Also schon ein bisschen weiter weg, also das ist nichts von hier. Würde ich nicht machen im Wald. Ne? Und weil das halt auch so, man muss das schon ein bisschen genauer differenzieren. So leid es einem dann tut, diese Eicheln und Bucheckern, die haben dann halt Pech gehabt. Denn bei der Buche ist ja, ich habe es mal ausgerechnet, die Chance, dass aus einer Buchecke ein großer Baum wird, ungefähr 1 zu 1,8 Millionen. Das ist eingepreist in der Natur, dass der größte Teil halt leider keine Chance bekommt. Eva und Wolfgang haben noch eine interessante Frage. Bei euch im Wald werden Fichtenstämme, wenn die am Wegesrand zur Abfuhr liegen, also Käferholz gespritzt, ob das noch was bringt? Natürlich nicht, das ist völliger Schwachsinn. Also wenn das Käferholz ist, wo die Käfer schon drin sind, diese Stämme sind käferbefallen und die paar Käfer, die in diesen Stammholzpoltern oder Stapeln, so heißen die Dinger, Polter, drin sitzen, ob die jetzt noch mitfliegen oder nicht, das spielt für die Gesamtsituation im Wald in der Regel gar keine Rolle. Und das Holz selber kann man damit nicht konservieren, weil auch Pilze gehen in dieses Holz, was am Wegesrand liegt, und entwerten das ebenso. Und dagegen hilft das Spritzmittel nicht. Also diese Unsitte, immer noch Insektizide auf Holzpolter zu spritzen, sollte abgeschafft werden, zumal das eigentlich ein Logistikproblem ist. Wenn das käferbefallen ist, also sitzen gerade Borkenkäfer in der Rinde bei diesen Stämmen, die brauchen ein paar Wochen, um sich zu entwickeln, dann muss man das innerhalb der paar Wochen rausfahren ins Sägewerk. Dann sind die raus aus dem Wald und wenn die dann schlüpfen im Sägewerk, spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Da ist ja kein Wald. Da ist es weit genug weg, 500 Meter oder was die fliegen. Also das ist ein Logistikproblem. Man lässt die da im Wald liegen und liegen und liegen und weil man es einfach nicht auf die Reihe kriegt oder jetzt nicht will oder keine Ahnung was, spritzt man es mit Hardcore-Insektiziden und das sollte meines Erachtens verboten werden. So, und hier haben wir nochmal eine E-Mail, auch das ist nochmal erwähnt von Benjamin zum Thema Vogelfutter, weil Jonas ja gesagt hat, also unser Jonas, unser Ornithologe, wenn da Vögel an falschem Vogelfutter zum Beispiel ersticken, wenn man sowas hat, also es gibt da so ganz direkte Nachweise, die kenne ich zumindest persönlich nicht, aber man führt es häufig darauf zurück, Und da sagt Jonas, also Vögel sind ja nicht blöd. Die gucken sich an, was die fressen und was passt oder nicht. Benjamin, du sagst, du bist ein bisschen vorsichtiger, wenn du es mit deinen Kindern vergleichst. Die würden sich, wenn sie dürften, auch voller Süßigkeiten stopfen, was ich übrigens gar nicht glaube. Also wenn sie sich ausschließlich von Süßigkeiten nähern dürften, würden sie es, glaube ich, irgendwann nicht mehr tun. Aber ich würde es natürlich nicht probieren. Ich kann es dann leider auch nicht klären. Da gibt es keine abschließende Meinung, die ich mir bilden kann, weil es dazu so viele verschiedene Meinungen gibt. Also bleibt leider nichts anderes übrig, als das auf Grundlage der eigenen Kenntnisse dann jeweils vor Ort zu entscheiden. Elias wollte sich einfach nur bedanken, war im Waldcafé, also im Café Blattwerk hier der Waldakademie, und du hast ein Buchexemplar zum Signieren dagelassen. Also ich sitze übrigens jedes Wochenende mal, ich habe jetzt keine feste Uhrzeit, also wir können es da nicht verabreden, sorry, weil es kommt immer darauf an, was ich zu tun habe, aber wenn Seminare sind, die ich habe oder so, dann setze ich mich hinterher immer auf eine, na, jetzt sagen alle im Chor, weil ihr wisst, was ich esse, nämlich eine Waffel. Das sind einfach die besten Waffeln, die ich kenne. Also nicht, weil ich Reklame für das Café machen will. Doch, will ich natürlich auch. Aber nee, die schmecken wirklich echt gut. Also es gibt auch Eis und es gibt Kuchen und es gibt alle möglichen, auch herzhafte Sachen, tolle Tomatensuppe und so weiter. Aber ich esse da Waffeln. Und Elias und ich haben uns da verpasst. Aber ich habe es ja signiert. Ne? Holger schickte mir eine E-Mail zum Thema Waldpflege. Also, es gibt also mittlerweile viele Waldpflegefirmen. Du hast auch nochmal das Thema Gelbbauchunke aufgegriffen. Das ist ja so eine Flaggschiffart der konservativen Forstindustrie. Ihr erinnert euch vielleicht an die Podcast-Folge, dass die Fahrspuren, also diese Bodenverwüstungen, die anrichten, führen dazu, dass Wasser nicht mehr einsickert. Das bleibt dann stehen in diesen Fahrspuren. Und da siedeln sich dann als Ersatzhabitate manchmal Gelbbauchunken an. Und dann wird gesagt, hey, guck mal, unsere tolle Waldwirtschaft sorgt dafür, dass Gelbbauchunkenbestände zunehmen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Für mich ist das Greenwashing. Und du fragst nach einer bestimmten Firma. Du kennst ja deine E-Mail, ich kenne diese Firma. Ich kann jetzt hier nicht öffentlich sagen, diese Firma ist Murks. Ne? Aber ich halte davon nichts. Punkt. Ne? Ich kenne ja auch die, die dahinter stehen. Und da muss ich sagen, das ist nicht die Art von Waldwirtschaft, die ich machen würde. Also Firmen, die andere, also schon Waldpflege, man braucht Wald nicht pflegen, da geht es ja schon los. Ne? Würde ich schon so nicht nennen, da wäre ich schon hellhörig. Das nur. Für dich zur Antwort, da musste man halt genauer hinschauen, mit was arbeiten diese Firmen, und wenn du dann die großen Maschinen siehst, dann weißt du eigentlich schon Bescheid. Und hier haben wir noch eine interessante E-Mail von Marco zum Thema von zwei Bäumen, die sehr dicht zusammengewachsen sind. Die Frage ist das ein Baum oder sind das zwei Bäume? Du hast das Buch Buchenleben gelesen, mein neues Buch, und guckst jetzt halt ein bisschen genauer hin. Ja, super, genau, das ist der Sinn der Sache. Die Frage, ob das zwei, die sind wirklich ganz dicht, die sind, kleben schon aneinander, die Stämme, ob das zwei Bäume sind oder nicht, ob das ein Baum ist, der aus einem gemeinsamen Wurzelstock gewachsen ist, nur sowas kommt ja sehr, sehr häufig vor, das weiß ich nicht. Die können auch sehr dicht nebeneinander gekeimt sein und dann zu einem Baum verwachsen. Das geht alles. In deinem Fall gibt es Indizien, dass es doch zwei verschiedene Bäume sind. Zum einen sieht die Rinde unterschiedlich aus. Links der Baum hat eine glatte Rinde, der rechte Baum eine rissige Rinde. Rissige Rinde ist bei Buche ein Alterskennzeichen. Also wenn die Rinde rissiger ist bei dem einen Baum als bei dem anderen, dann ist der rissigere Baum in der Regel älter. In der Regel aber auch nur deswegen, ne, das heißt ja, es gibt Ausnahmen, weil das ist wie bei menschlichen Falten. Manche Leute sehen mit 40 schon faltig aus und manche mit 70 noch nicht. Und sowas gibt es bei Bäumen auch. Es gibt Bäume, die sehr früh faltig werden und Bäume, die eben sehr spät faltig werden. Aber so im Durchschnitt ist das bei Buche, ja, man kann sagen, so mit 150 bis 200, je nach Veranlagung, da geht es dann schon verstärkt los. Aber selbst da, wir haben bei uns 200-jährige Buchen, die sind noch Babypopo glatt. Aber auf deinem Foto ist eben die rechte schon so rissig und die linke noch nicht. Deswegen gehe ich in diesem Fall davon aus, dass es zwei verschiedene Bäume sind. Und Uwe hat noch eine Frage zur Abschwächung des Schutzes für Wölfe. Ist ja gerade auf EU-Ebene passiert, passt in das ganze populistische Getue, dass man zum Beispiel auch die entwaldungsfreien Lieferkettenregelungen verschiebt. Also im Moment geht Natur ganz schön unter die Räder. Und die Abschwächung des Schutzes für Wölfe, das ist natürlich ein falscher Schritt. Das ist ein völlig falsches Signal. Es müssen die Maßnahmen gestärkt werden, die das Zusammenleben erleichtern. Also verhaltensauffällige Wölfe dürfen ja jetzt schon geschossen werden. Und wenn man das noch erleichtert, dann, ne, das ist ja jetzt schon praktisch nicht möglich. Ich kriege diesen speziellen Wolf dann ja gar nicht. Da gibt es ja schon genug Geschichten über Fehlabschüsse. Und wenn man das weiter aufweicht, dann wird es ja immer noch dramatischer. Ne? Also das ist so ein typisches Politikopfer, zu dem der Wolf da wird. Ich finde, das sollten wir nicht mehr machen. Also diese Sündenbock-Geschichte, ne, dass man Tiere verantwortlich macht für menschliche Probleme, das haben wir schon im Mittelalter gehabt. Das sollten wir jetzt wirklich langsam mal beenden. Susanne, du fragst, warum es am Bodensee außergewöhnlich viele Walnüsse gibt. Susanne, das weiß ich nicht. Licht und ergreifend. Ich kann ja gerne mal ein bisschen mit dir spekulieren. Also Walnüsse sind sehr spätfrostempfindlich. Ne? Also die treiben ja erstmal schon mal sehr spät aus, aber die erfrieren auch ganz, ganz leicht. Offenbar gab es das am Bodensee nicht. Bei uns übrigens dieses Jahr sehr wohl. Da gab es einen Spätfrost und der Obstertrag groß drunter gelitten. Aber wenn es am Bodensee viele Walnüsse gibt, dann wird das da so nicht gewesen sein. Ne? Das kann man draus schließen. Den Bäumen ist es vielleicht besonders gut gegangen. Die haben sich vielleicht auch besonders verabredet. Ne? Das sind aber alles Spekulationen. Ich weiß es nicht. Ich kann einfach nur sagen, viel Spaß beim Sammeln. Und die letzte Frage für heute kommt von Julia zur Paulownia oder Blauglockenbaum, der aus China kommt. Und du hast das in den NDR-Nachrichten gelesen, glaube ich, online, auf dem Online-Portal. Ich gucke mal gerade rein. Genau, da heißt es aus China nach Schleswig-Holstein Paulownia-Bäume. Und dazu haben wir übrigens von der Waldakademie auch ein YouTube-Video zum Thema Paulownia-Bäume. Das sind so Heilsbringer-Bäume im Klimawandel. Und man sagt, naja, ökosystemfremd, hochriskant, aber faszinierend, wie schnell die wachsen. Ja, das sind tolle Bäume. Die Bäume können ja auch nichts dafür, dass sie hierhin nicht passen. Die sind in China sicher super und die sind auch im Garten hier und da schön. Ich habe noch nichts gehört, dass die invasiv sind. Das weiß ich aber nicht. Da müssen wir mal aufpassen, ob die sich unkontrolliert in die Landschaft ausbreiten. Ansonsten, ich kann nur sagen, hier bei uns in Wehrshofen hat jemand eine Paulownia im Garten. Die mickert da kräftig vor sich hin. Ne? Also die wächst gar nicht doll. Und das ist, sieht schon seit Jahren wie ein Busch aus. Ja, und man kann das in Plantagen pflanzen, das ist so ähnlich wie Mais. Mais ist auch faszinierend, hat irre Wuchsgeschwindigkeiten, produziert auch wahnsinnig Biomasse. Mais ist eine tolle Lebensmittelpflanze, ist ökologisch trotzdem eine Katastrophe für den Boden. Und ich esse gerne Mais und ich nutze auch gerne Holz. Also das ist immer die Frage, wie naturverträglich ist das alles? Und solange wir die Möglichkeit haben, mit heimischen Bäumen Holz zu erzeugen, brauchen wir keine Paulownia, von der wir nicht wissen, was sie mit den Böden macht, was sie mit den Pilzen macht, was sie mit Bakterien macht, wie weit sie ein eh schon stark vorgeschädigtes Ökosystem verändert. Das sind immer neue Player, die man da einführt, neue Faktoren und das Ganze wird immer unberechenbarer. Also lange Rede, kurzer Sinn, nein, keine Paulownia, sondern eine von unseren über 70 heimischen Baumarten, die es ja immer noch ganz hervorragend tun. Ja, ihr Lieben, ich gehe jetzt gleich einen veganen Burger essen. Ja, sorry, dass ich euch den Mund wässrig mache. Und zwar, in dem Fall kann man mal einen Namen sagen, das ist die Firma Bunte Burger, die kommt hier zu uns aus Köln, da sitzen die, in die Waldakademie. Und wir haben hier so ein Programm, wo man halt tagsüber durch den Wald wandert und abends sitzt man auch ein bisschen zusammen. Und dieses Zusammensitzen mache ich in dem Fall. Ne? Also heute wandere ich nicht, das macht, glaube ich, der Jonas, unser Ornithologe. Wandere mit den Leuten raus und ich mache mit denen nachher noch eine lockere Gesprächsrunde, so 3 Stunden oder was. Und dabei kommt eben Bunte Burger und brät uns da vegane Burger. Echt super lecker. Es sind diese Riesenstapel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann es nicht lassen, dass ich Burger, die so aufgestapelt kommen, zusammenquetsche und versuche, die ohne Messer und Gabel zu essen. Ich finde, Burger gehören in die Hand. Ne, und nicht auseinandergenommen, dann bleiben diese, wie heißen die, Buns oder Patties? Nee, wie heißt das, Brötchen, so, ist auch so einfach so. Die bleiben dann liegen, ne, und man isst dann eigentlich nur die Innereien, in Anführungszeichen. Nee, aber ich möchte Burger mit beiden Händen essen. So bin ich halt. Ne, und das werde ich halt wieder versuchen, auch auf das Risiko hin, dass ich mir dann wieder die Hose voll klecker. Weil im Teller kann man ja nicht drunter halten, wenn man mit beiden Händen isst. Ich probiere es. Und ja, das mache ich jetzt gleich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Da haben wir einen Waldspaziergang der besonderen Art, also mit einem besonderen Thema, was, ich tease das einfach mal an, Sascha vorgeschlagen hat. Ihr schlagt ab und zu Themen vor. Ich kann natürlich nicht alle aufgreifen, aber ich versuche, so viel wie möglich unterzubringen. Dieses hier, das hat Sascha geliefert. Und mehr verrate ich nicht. Es wird aber ganz cool. Ich habe mir dazu übrigens auch noch ein uraltes Buch besorgt, was das Thema auch schon aufgreift, nämlich von Charles Darwin. So viel darf ich schon verraten. Gut, also wenn ihr mögt, hört doch gerne nächste Woche rein. Und dann bin ich mit euch draußen im Wald unterwegs. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.